So, dann für Frau Barmann eröffne ich die 76. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Der erste öffentliche Tagungsordnungspunkt ist der, der sich den Referenzen auf das Rahmenkonzept widmet und hier vorgeschlagene Änderungen von IFRS 3 betrifft. Herr Obst hat dankenswerterweise die Unterlagen noch zusammengestellt, ist aber aus naheliegenden Gründen jetzt nicht mehr in der Lage, sie selbst zu präsentieren. Insofern würde ich das jetzt statt seiner übernehmen. Ich denke, wir nehmen als Arbeitsgrundlage die Datei 7602a, die Präsentation, in der er den Sachverhalt aufbereitet hat. Im Grunde genommen kein großes Ding. Der IASB hatte sein Rahmenkonzept ja im Frühjahr 2018 überarbeitet, hat dabei festgestellt, wenn die Begrifflichkeiten über alle Standards, alle Interpretationen gekippt würden, könnte das im Einzelfall zu Friktionen führen. Und der offensichtliche Testkandidat hier ist IFRS 3, wo ich eine Zugangsbewertung und einen Ansatz habe, der mir dann gegebenenfalls gleich am Tag drauf dazu führt, dass ich bestimmte Dinge, die ich im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses angesetzt habe, dann gleich wieder ausbuchen müsste. Da hat der IASB gesagt, das ist nun sicherlich nicht wahnsinnig hilfreich. Er sagte, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu adressieren. Entweder guckt man sich all diejenigen Standard an, die vermutlich einen Konflikt mit der Definition einer Schuld, primär weniger einem Asset, Begriff haben und passt diese Standards an. Oder aber man formuliert schlicht und einfach eine Ausnahme an IFRS 3. Das parallele Aufrechterhalten von zwei Rahmenkonzepten wird als wenig sinnvoll erachtet. Auf der anderen Seite darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass mit der Veröffentlichung des Conceptual Framework es ja schon eine ganze Reihe an Folgeänderungen gegeben hat und wir tatsächlich bis auf den heutigen Tag sogar drei parallele Versionen haben des Frameworks. Also ich weiß das deswegen, weil wir gerade die deutsche Übersetzung der Indossierung bekommen haben und an vielen Standards werden im Grunde genommen Referenzen auf andere Vorfassungen des Frameworks vorgenommen. Das ist sicherlich unschön, aber lässt sich wahrscheinlich anders nicht ändern. Der IASB geht davon aus, dass das ein temporäres Problem sein wird, weil er sich insbesondere IAS 37 auf die Fahne genommen hat und gesagt hat, wir wollen hier die Vorschriften nochmal überprüfen und das Ganze in Einklang bringen mit den aktuellen Definitionen, die für Vermögen und Schulden gelten, also hier vor allen Dingen auf der Schuldenseite. Auf der Folie 3 sind die Vorschläge dargestellt. Es werden konkret drei Vorschläge gemacht, wie man IFRS 3 anpasst. Zum einen soll die Referenz auf das neue, überarbeitete Rahmenkonzept gelten. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Hier wird im Augenblick auf das alte verwiesen. Es soll eine Ausnahmeregelung für übernommene Schulden eingeführt werden, die im Grunde genommen darauf abzielt, dass das, was am Tag 1 angesetzt wird, nicht am Tag 2 wieder ausgebucht werden muss, sondern dass ich dann im Grunde genommen die Ansatzfrage nicht erneut stelle, sondern direkt praktisch weitergeleitet werde zu den Bewertungsvorschriften. Als dritte Maßnahme soll dann ein ausdrückliches Verbot aufgenommen werden, dass übernommene Eventualforderungen nicht angesetzt werden sollen. Mit diesen drei Maßnahmen denkt der IASB, dass er die Fraktion hinreichend gelöst hat. Er vermeidet, dass er im Grunde genommen mehrere Rahmenkonzeptreferenzen hat und er sorgt auch dafür, dass es nicht zu unterschiedlichen Bewertungen am Tag 1 und am Tag 2 kommt. Wenn man sich die einzelnen Regelungen dann anguckt, Seite 4, löst der IASB das Problem, indem er in IFRS 3 eine direkte Vorgabe macht, dass sich die Bewertungsvorschriften in IAS 37 und in IFRIC 21 anzuwenden habe. Das heißt, ich prüfe nicht noch einmal die Ansatzvorschrift, sondern ich gehe direkt in die Bewertungsfrage. Die Alternativen, die diskutiert worden sind, auch mit ASAF diskutiert worden sind, sind alle verworfen worden, weil man gesagt hat, das ist jetzt das, was am pragmatischsten ist und am schnellsten geht. Es haben nicht wenige, darunter auch ich, als ich noch damals im ASAF war, gesagt, mir wäre es lieber, ihr würdet das mit IR37 richtig glatt ziehen, denn der Standard, der ist nicht mehr zeitgemäß, passt nicht zum neuen Framework. Und da sagt der IASB, das wissen wir. Wir wissen aber nicht, wie lange die Überarbeitung noch dauert. Deswegen machen wir das jetzt als Quick Fix. Damit erreichen wir praktisch genau das Gleiche, aber wir gehen schon davon aus, dass irgendwann halt IAS37 dann angepasst, angeglichen wird an das Rahmenkonzept und dann können wir natürlich auch diesen Quick Fix wieder rausnehmen. Die Fragen, die im Standardentwurf gestellt werden, sind auf der Folie 5 formuliert. Im Grunde genommen ist die erste Frage eigentlich so eine Catch-all-Frage schon. Gibt es in irgendeiner Form Bedenken gegen das Vorgehen, was der IASB hat? Und Frage 2, gibt es noch irgendwelche anderen Kommentare zu den Vorschlägen in dem Exposure Draft? EFRAG hat sich zu diesen beiden Fragen geäußert, hat gesagt, lieber wäre uns natürlich auch was anderes gewesen, aber wir halten das für eine pragmatische Lösung und stimmen wir deswegen zu. Unter der Frage 2 haben Sie einen Punkt noch mit angebracht, der sich auf die Übergangsregelung bezieht. EFRAG hat gesagt, dass man normalerweise für eine retrospektive Anwendung von Regeländerungen ist. In diesem Fall, sagt man, macht das jetzt aber nun wirklich gar keinen Sinn. Das heißt, hier sollten die Regelungen prospektiv umgesetzt werden. Das ist auch das, was der IASB vorschlägt. Insofern, kurzerhand Zustimmung zu den aufgeworfenen Fragen. Und damit kann ich das Ganze dann auch schon in die Diskussion geben. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Meinungen? Widersprüche.
Ich glaube, das ist eine pragmatische Vorgehensweise, wie du es auch geschildert hast. Irgendwann muss man den 37 natürlich anpassen. Und dass man in der Zwischenzeit jetzt die Constituents da nicht im Regen stehen lassen will und diesen Widerspruch, der jetzt im EFOS 30 da auftut, beseitigen will, ist das, glaube ich, die pragmatischste und beste Lösung.
Ich will das dann auch nicht unbotmäßig in die Länge ziehen. Wir können das Verfahren auch abkürzen. Gibt es irgendjemanden, der das anders sieht und sagt, ich habe Bedenken gegen dieses Vorgehen? Ich sehe nur horizontales Kopfnicken. Okay, gut. Dann denke ich, können wir darauf dann einen sehr, sehr kurzen Comment Letter erstellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit mit der Herausgabe. Aber würden das dann, denke ich, im Umlaufverfahren klären können. Aber der Umlaufentwurf, wie gesagt, wird relativ schlank aussehen. Vielleicht reicht ein Einseiter. Wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen aus pragmatischen Gründen vorbehaltlos zu. Vielen Dank.
Da wir ein bisschen Zeit haben, will ich aber trotzdem noch mal einen Punkt, vielleicht der damit jetzt indirekt was zu tun hat. Also ist dir bekannt, ob im Rahmen dieser Diskussion auch über die Bewertungsthematik gesprochen worden ist? Weil das haben wir öfter mal das Thema, dass wir sagen, bei einer Unternehmensbewertung sind ja eigentlich alle Assets und Liabilities zum Fair Value anzusetzen. Es gibt Ausnahmen, aber 37 ist nicht ausgenommen. Also ich muss eigentlich 37er Rückstellung zum Fair Value ansetzen und dann ist eben halt die Frage, ob ich da nicht auch Day One Gains oder Losses habe, wenn ich dann wieder auf die normale Bilanzung
gehe. Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil die Schwäche oder die Argumentation, die hier geführt wird, um diese Spezialnorm zu rechtfertigen, die ist ja nicht, also die greift ja bei der Bewertung ganz genauso. Wenn ich da am Tag 0 zum Fair Value ansetze und dann auf einmal in der ganz normalen ja, 37-Logik bin, hätte ich theoretisch auch da direkt P&L-wirksame Effekte. Ja. Absolut. Also den, aber.
Naja, man müsste sich das im Einzelnen nochmal, also wenn man sich die Bewertung vom IFRS 13 daneben liegt, Fair Value würde ich auch sagen, ja, da gibt es sicherlich Fälle, in denen ich dann einen Bewertungsunterschied habe am nächsten Tag.
Ja. Klar, also der IR37 ist ja explizit kein Fair Value Konzept, würde ich sagen. Es ist ja eher Entity Specific tendenziell.
Ja. Also ich glaube, wenn ich solche Dinge habe wie eigenes Kreditrisiko und so das mit einpreisen soll, dann kriege ich natürlich einen anderen Wert raus. Ob das sich in der Praxis tatsächlich so bemerkbar macht, vermag ich nicht wirklich zu sagen. Den größten Punkt, den ich mir vorstellen könnte, ist dann, wenn ich unter 37 zu einer Punktbewertung komme. Also wenn ich eine Erwartungswertbildung habe, bin ich wahrscheinlich schon relativ nah dran am Fair Value, dann habe ich eben tatsächlich noch das Kreditrisiko. Aber in dem Moment, wo ich tatsächlich einen Modalwert nehme, dann kann der beliebig weit weg sein von einer Fair Value-Bilanzierung, ja, weil ich eben keine Kurve berücksichtige. Ich meine, ist das ein Punkt, den man mit ansprechen sollte?
Den gibt es die ganze Zeit eigentlich schon. Ne? Das es hat sich nie jemand drüber so wirklich beschwert. Von daher.
Ich würde es auch nicht ansprechen. Ja. Also ich glaube, das ist gerade, das ist auch ein bisschen gestaltbar, dass man den Fair Value. dass man irgendwie so, dass das ziemlich mit dem wahrscheinlichsten Wert, Barwert, dem nahe kommt. Ja.
Da kannst du natürlich in einigen Fällen kommst du da nah dran. Die Frage ist dann natürlich auch, hast du ja schon aufgeworfen, Zinssatz und so weiter, auch bei diesem entweder 0 oder 1, ich kann jetzt nicht irgendwas jetzt. Ich glaube, das Thema ist deswegen nicht virulent, weil da keiner daran denkt. Also bei keinem, wenn ich jetzt irgendjemand mit einer PPA beauftrage, dann guckt sich keiner von denen die Rückstellung an. Keiner. Und dann bilanziert das Unternehmen die einfach nach 37. Die Rückstellungen werden zum Fair Value bewertet.
Also Rückstellungen werden ziemlich akribisch angeschaut, auch im Zusammenhang mit den Garantien des Verkäufers, ne, weil viele Risiken abgedeckt sind.
Ja, aber bei einer PPA jetzt.
Bei einer PPA,
genau. Da kommt jemand und sagt, die Rückstellungen für Gewährleistungen, die sind jetzt zum Fair Value angesetzt.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich mache mir über alle möglichen Rückstellungen Gedanken.
Gedanken?
Und ob ich die ansetzen muss oder nicht und das in welcher
ist,
Höhe.
Das ist, okay, also, aber wenn du jetzt dem Bewerter sagst, übrigens, hast du die Rückstellung zum Fair Value angesetzt oder ist das eine 37er Bewertung? Was wird er dann sagen?
Er wird wahrscheinlich sagen, dass das nah beieinander liegt oder dass es keine materiellen Abweichungen gibt.
Also wäre das, ist das Konsens, dass, also ich meine, wie gesagt, man kann
es an... Ja, es bringt hier nichts. Also ich glaube, in dem Zusammenhang, ich wollte es einfach nur nochmal, meine Frage ging auch dahin, ob hier bekannt ist, dass man in dem Zusammenhang Day One Gain or Loss auch mal über die Bewertung gesprochen hat. Das hat nichts mit dem neuen Framework zu tun. Ne?
Also die Contingent Liabilities sind ja eingepreist, ja, so, und die dürfte ich natürlich eigentlich nicht ansetzen. Hier haben wir aber gesagt, natürlich müssen die angesetzt werden. Wenn ich jetzt dann die Ansatzvorschriften in 37 praktisch prüfen würde, dann würde ich sie gleich wieder ausbuchen.
Genau, da hat man, das ist ja, macht ja keinen Sinn.
So, und da hat man damals gesagt, nee, den Ansatz, den prüfen wir nicht nochmal. Wir bleiben jetzt bei den ganz normalen Bewertungen, also Best Estimate Bewertung. Ja, also das war dann schon stimmig, aber es gibt natürlich recht, dass der Wertansatz generell unter 37 Best Estimate nicht zu einer Fair Value Bewertung passt.
Also meine Frage ging auch nur dahin, ob man sich damit auch beschäftigt, anscheinend nicht. Ich glaube nicht, wenn wir da jetzt das irgendwie ansprechen, das kann man vielleicht im Rahmen des 37 dann ja mal, wenn die wirklich den 37 angehen, dann mal überlegen. Aber es ist halt im Moment wirklich so, dass die meisten Ausnahmen bestätigen die Regeln, denen ist das gar nicht bewusst. Und wenn wir uns das dann angucken vom National Office und fragen mal nach beim Review und sagen, habt ihr die dann zum Fair Value angesetzt, dann schaut man erstmal in große Augen.
Ich meine, es sind ja nicht nur Rückstellungen, ne? Also ganz platt Forderungen, Lieferungen, Leistungen. Auch da könnte es rein konzeptionell zu unterschiedlichen Ansätzen zwischen einer Fair Value-Bewertung und einer Folgebewertung nach ECL kommen, oder? Also ganz.
Genau, das ist dann auch, das ist ein Day One Loss dann, weil ich quasi die Risikovorsorge erst quasi in der ersten Sekunde nach Erwerb bilden muss. Das wird so gemacht. Ja. Und in der Fair Value Bewertung ist es nämlich nicht drin. Ja.
Nur darüber nachgedacht worden, glaube ich schon, aber diese anderen Alternativen sind ja alle verworfen worden in dem Prozess. Also es gab ja die Idee, direkt an IAS 37 rumzubauen, dann gab es die Idee, die Bewertungsregeln in IFRS 3 doch zu ändern und in dem Zuge ist auch überlegt worden natürlich, ob ich sozusagen dieses Gap irgendwie überbrücken kann. Und dann hat man aber gesagt, okay, in IFRS 3 das zu machen, ist jetzt zu weitreichende Auswirkungen. IAS 37 wissen wir noch nicht, was bei dem Projekt rauskommt, ob das überhaupt zielführend ist. Und dann war jetzt ja die, sag ich mal, der kleinste gemeinsame Nenner, einfach zu sagen, ja okay, für die Kernfälle, nämlich 37 und IFRIC 21, bauen wir einfach die Brücke, indem wir sagen, ihr macht es genauso wie vorher, dann sind wenigstens die Probleme die gleichen wie vorher. Das ist ja so ein bisschen die Logik. Also wir sind noch nicht besser, aber wir sind zumindest auch nicht schlechter, sondern wir leben einfach mit den gleichen praktischen konzeptionellen Schwächen weiter, die wir jetzt schon haben.
Genau, kurz zum Kreditrisiko, das ist ja auch bei Erwerb eines Finanzinstruments so, dass ich quasi direkt nach Zugang ergebniswirksam die Risikovorsorge einbuche. Also das ist schon, das passt schon. Ja.
Okay, noch irgendwelche weiteren Kommentare dazu? Dann können wir den Tagesordnungspunkt bereits schließen. Und dann schaue ich mal, ob der Kollege Sauer schon da ist.